Es herrschte nämlich wahrlich, so der Pressesprecher aus der Pressesprecher der Polizei aus Villingen. Und jetzt?
Loyales Verhalten, das muss man sagen. Es gab also zwischen der Polizei und den Demonstranten der NPD keine Schwierigkeiten.
Tja, das lasse ich jetzt einfach erstmal so wirken. Und jetzt frage ich dich, was zu dieser Demonstration. Du warst auf der Demo in Villingen. Loyales Verhalten der der NPD-Mitglieder, Demonstranten und der Polizei. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe es so mitbekommen, dass die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Faschisten sehr gut funktioniert hat. Wie immer bei solchen Veranstaltungen. Schon bei der Kundgebung war ein großes Bullenaufgebot da, das versucht hat, die Demonstration zu verhindern und zu spalten. Es war bei der Demonstration, bei der Gegendemonstration ein sehr breites Spektrum vertreten über Gewerkschaft, Grüne und SPD, die eine Kundgebung gemacht haben. Anschließend sollte versucht werden, die Demonstration der Faschisten zu verhindern, was teilweise gelungen ist oder recht erfolgreich war, da die Faschisten einen anderen Weg gehen mussten.
Die Demonstration dann, wie sah das ungefähr aus? Also die sind da so einen gewissen Weg runtergegangen, die hatten alle Kerzen in der Hand. Das waren nicht sehr viele Leute von der NPD, 50, ne? Also eigentlich ein relativ kleiner, bemitleidenswert kleiner Zug. Dann, wie ging es weiter, nachdem die da irgendwie die Straße runtergetappt sind?
Ja, dann ging das nächste war vor der Tonhalle, da wurde durch die Polizei eben eine Bresche geschlagen für die Faschisten. Das heißt, es gab einen Knüppeleinsatz, bei dem mehrere Leute verletzt worden sind und es gab Festnahmen. Die Faschos konnten dann ungehindert in die Tonhalle einziehen, was aber natürlich mit einer gewissen Zeitverzögerung geschehen ist. Im Anschluss daran war erstmal unklar, was weiter passiert, aber also ich schätze es schon so ein, dass es eben ein Erfolg war, weil einfach die Störung schon geklappt hat.
Danach, nachdem die in der Tonhalle drin waren, gab es ja erstmal nicht mehr so viel zu tun, weil es war ja erstmal nicht mehr so einfach, da ja die zu stören. Wie ging es dann weiter?
Die Demonstration ist dann wieder geschlossen zurückgegangen in die Innenstadt. Nachdem sich die Demonstration aufgelöst hat, gab es nochmal einzelne üble Szenen, wo Polizei einzelne Demonstranten gejagt hat. Es gab auch einen Tränengaseinsatz, bei dem mehrere Leute, Demonstranten, Demonstrantinnen betroffen waren. Und die Innenstadt Villingen war also bis spät belagert von der Polizei. Spät am Abend nach der Veranstaltung sind auch noch Skinheads aufgetaucht, bewaffnet mit Baseballschlägern und haben versucht, Leute eben zu finden und zusammenzuschlagen.
Die Veranstaltung also wurde quasi nicht gestört. Was schätzen du, wie viele Leute dann da waren? Also 50 Leute, NPD-Leute, das ist ja erstmal nicht viel. Nur 50 Leute in so einer riesigen Halle?
Ja, dazu kann ich nicht mehr sagen, weil wir waren nicht in der Halle drin. Wie viele jetzt wirklich drin waren, weiß ich nicht.
Du meinst, sie sind später reingegangen oder vorher oder?
Ja, die Halle hat nicht nur einen Eingang, die hat drei Eingänge und ja.
Es wurden 6 Leute festgenommen. Dazu gab es dann auch noch einen Ermittlungsausschuss, also der versucht hat, die Leute, falls sie da durch die Polizei ungerecht belangt wurden, denen zu helfen. Weißt du, was so ungefähr denen vorgeworfen wurde?
Da bin ich jetzt noch vorsichtig, möchte ich erstmal nicht so viel dazu sagen, denn es wird auch nochmal, kann ich gleich sagen, in den nächsten Tagen eine Sendung dazu geben und dann genauer berichten.
Ja gut, ansonsten, wir warten dann auf die Sendung. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. stellt sich vor. Heute zu mir ins Studio, zu uns ins Studio gekommen, sind Bernhilde Landwehrmeier und Marlies Mertens. Die beiden sind von der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft war mir bisher auch nicht bekannt, daher stand ich erst einmal davor. Zur Funktion, zu der Tätigkeit der Freiburger Hilfsgemeinschaft.
Wie der Name sagt, Freiburger Hilfsgemeinschaft, ist es eine Gemeinschaft, um psychisch Kranke, Behinderte und Gefährdete zu unterstützen. Und zwar entstand dieser Verein vor fast 20 Jahren aus einer Bürgerinitiative, in der sich sozialpolitisch engagierte Studenten und Bürger zusammengeschlossen hatten. Und sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen, dort, wo nämlich die medizinische Therapie nicht helfen kann. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft hat in der Schwarzwaldstraße den Club 55, und ich nehme an, dass einige Hörer aus Freiburg diesen Namen schon einmal gehört haben, aber nicht genau wissen, was er zu bedeuten hat. Deshalb eine kurze Erklärung. Viele psychisch Kranke, die aus der Klinik entlassen werden, haben Schwierigkeiten, sich wieder zurechtzufinden. Sie sind aus ihrem normalen Lebenszusammenhang gerissen, leben allein, haben häufig keine Arbeit. Und das Gefühl, als psychisch Kranker abgestempelt zu sein, isoliert ihn zusätzlich. Und dieser Vereinsamung entgegenzuwirken, verbringen etwa 25 ehrenamtliche Mitarbeiter einen Teil ihrer Freizeit im Club. Um aber die Öffnungszeiten nicht einschränken zu müssen, brauchen wir dringend noch mehr Freiwillige, die ganz konkret mithelfen wollen, die Situation von psychisch Kranken zu verbessern. Wer selbst in seiner Bekanntschaft oder sogar in seiner Verwandtschaft jemanden mit seelischen Schwierigkeiten hat, weiß, wie wichtig es ist, die Isolation zu durchbrechen und nach einem Klinikaufenthalt das Gefühl zu vermitteln, dass er nicht ausgegrenzt wird, dass er dazugehört. Und deshalb wäre es schön, wenn sich einige Freiburger Bürger entschließen könnten, mitzuhelfen, im Club eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Besucher wohlfühlen können.
Diese Atmosphäre jetzt genauer gesagt, die versuchen Sie in dem Club herzustellen. Wie machen Sie das?
Ja, also wir treffen uns dort mit den Besuchern zusammen, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und stellen Gespräche, also werden Gespräche stattfinden, persönlicher Art, wie auch Gruppengespräche. Wir diskutieren über aktuelle
Entschuldigung,
Themen.
Moment mal. Ich merke gerade, dass das Mikrofon hier streikt. Könnten Sie vielleicht mal das Mikrofon daneben anmachen, versuchen? Wir probieren das gerade mal. Ja. Ich fahre mal alle Mikrofone. Sagen Sie mal was?
Hallo? Ja, also wie gesagt, der Club 55 ist eine Begegnungsstätte für seelisch Kranke und Behinderte. Wir treffen uns dort an einigen Abenden in der Woche mit den Besuchern und eben wir ehrenamtliche Mitarbeiter. Und bei den Begegnungen werden Gespräche persönlicher Art geführt, wie auch Gruppengespräche. Wir diskutieren über aktuelle Themen. An manchen Abenden stehen Gesellschaftsspiele im Vordergrund oder wir kochen und basteln gemeinsam. Was an den einzelnen Abenden gemacht wird, hängt sowie der Mitarbeiter gleichermaßen ab. Also wir stellen da nicht irgendwie ein Programm auf, sondern es ist auch abhängig davon, was gerade die Besucher bewegt, was sie gerne machen möchten. Da finden wir dann gemeinsam zu einer Aktivität.
Gibt es auch hauptamtliche, also bezahlte Mitglieder?
Ja, es gibt 5 Sozialarbeiter. Wir haben ja, das habe ich vorhin, daran liegt, möglichst viele freiwillige Mitarbeiter zusätzlich zu bekommen, und deshalb habe ich bisher nur von dem Club gesprochen, aber es gibt auch die Bereiche Arbeit und Wohnen. Wir haben 5 Also wir haben 7 Wohngruppen mit etwa 2. Außerdem haben wir auch einige Arbeitsangebote. Und um alle diese Aktivitäten nun durchführen zu können, haben wir, wie gesagt, 5 hauptamtliche Sozialarbeiter.
Nun ist es ein bisschen problematisch, denke ich, wenn Frau, wenn Mann da hinkommt, erstmal vielleicht von solcher sozialer Arbeit keine Ahnung hat, vielleicht aber trotzdem interessiert ist. Das sind ja erstmal Ängste zu überwinden, da muss auch angewiesen werden. So. Machen Sie das einfach so nebenher oder wie geht das?
Ja, das ist etwas schwierig so in der Kürze zu beantworten. Im Prinzip kann ja jeder, der Interesse hat, sich zu engagieren, zu und Vorbildung in dem Sinne dafür, sondern es geht darum, dass man sich interessiert für den anderen, vielleicht auch nun speziell nun für psychisch Kranke eine Sensibilität hat und dann in der Arbeit gewisse Erfahrungen macht, unterstützt natürlich auch von der Mitarbeiterrunde, von den Leuten, die schon länger dabei sind. Dann gibt es einmal im Monat eine sogenannte Mitarbeiterrunde, wo sich alle freiwilligen Mitarbeiter treffen, zusammen mit einer Psychotherapeutin, wo dann irgendwelche Fragen, die aufgetaucht sind, besprochen werden und auch einfach, dass man sich kennenlernt. Das heißt also, es ist keiner ein Einzelkämpfer, sondern er ist in der Gruppe aufgehoben und die Erfahrungen, ich will nicht sagen, muss jeder selber machen, ja schon, aber er wird auch unterstützt von denen, die schon da sind und der Kontakt zwischen den Mitarbeitern ist in der Regel sehr gut und jeder, der eine Zeit dabei ist, empfindet das als große Bereicherung auch für sich persönlich. Sowohl, dass er im Club Leute kennenlernt, mit denen er sonst niemals zusammengekommen wäre und auch innerhalb der Mitarbeiterrunde sich Freundschaften entwickeln. Und das Problem ist, dass man diese Ängste, die Sie eben genannt haben, sicherlich vielleicht manchmal erst überwinden muss. Aber das ist ja auch eines der Anliegen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, dass die Vorurteile und die Ängste, die ja in den meisten Köpfen noch irgendwie herumspuken, dass die abgebaut werden. Und auch dazu möchte eben die Freiburger Hilfsgemeinschaft einen Beitrag leisten.
Wie viele Leute brauchen Sie denn jetzt noch?
Oh ja, wir brauchen jede Menge Leute. Also wir sind um jeden froh, der sich jetzt angesprochen fühlt und der mit uns in Verbindung tritt, um einfach mal so einen Abend kennenzulernen. Es wäre vielleicht ganz günstig, mal an einem der offenen Abende einfach mal bei uns reinzuschauen und zu sehen, was wir da so machen. Wir haben auch einen Nachmittagskaffee und zwar ist es am Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr. Da kann man also einfach mal dazukommen und sehen, was wir da so zusammen machen.
Tja, dann kann ich Ihnen, ja, ich weiß ja nicht genau, wenn Sie noch was sagen wollen.
Ja, ich möchte einfach nochmal unterstreichen, das, was Frau Landwehrmeier vorhin auch gesagt hat, dass also keinerlei irgendwie berufliche Vorbildung notwendig ist, also um im Club jetzt mitzuarbeiten. Das Einzige, was ich mal als Voraussetzung sagen möchte, ist, dass man offen ist und ein offenes Ohr und Interesse an seinen Mitmenschen hat, auch wenn sie mal etwas anders sind als er selbst. Das ist eigentlich das, was ich einfach nochmal unterstreichen möchte, dass man jetzt nicht sagt, also Gott, ich komme jetzt gar nicht aus so einem Beruf, was soll ich da machen? Das ist wirklich überhaupt keine Notwendigkeit, sondern einfach nur das Interesse an seinen Mitmenschen. Vielleicht kann ich jetzt noch gerade die Adresse von uns durchgeben. Und zwar sind wir zu finden in der Schwarzwaldstraße 1. Und wer erstmal sich telefonisch informieren möchte, da gebe ich nochmal die Telefonnummer. Das ist 75048. Das nochmal wiederholen. Die Telefonnummer 75048.
Tja, und bevor es hier so bedrohlich wird, noch bedrohlicher wird, komme ich zu einem anderen Thema, was vielleicht auch bedrohlich ist. Das Regierungspräsidium in Freiburg hatte vor einigen Monaten zusammen mit Bürgerinnen aus Weil und Lörrach Einspruch gegen eine Müllverbrennungsanlage, gegen eine Giftmüllverbrennungsanlage in Basel erhoben. Vor einigen Tagen nun zog eben dieses Regierungspräsidium diesen Einspruch zurück. Ein Interview mit Axel Mayer über die Gründe der Stadt. Tja, da merke ich gerade, ich habe natürlich die Kassette nicht richtig eingestellt gehabt, beziehungsweise die falsche Seite. Jetzt versuchen wir es nochmal.
Ofen, sondern das war ein Giftmüllofen. Das heißt, die Firma Sieber Geigy wollte einen Giftmüllofen bauen. Und zwar einen ähnlichen Ofen, wie auch bei uns auch in der Gegend von Kehl geplant ist. Und da gab es jetzt was Erstaunliches. Vor 2-3 Monaten gab es Widersprüche, Einsprüche, also die Vorbereitung vom juristischen Verfahren. Und da haben die Kommunen am Hochrhein und da, also Weil zum Beispiel und Lörrach, und da haben Bürger und Bürgerinnen, und da hat das Regierungspräsidium Freiburg für das Land Einspruch erhoben, also im Prinzip ein juristisches Verfahren eingeleitet. Und jetzt vor wenigen Tagen kam der große Flop, das Regierungspräsidium Freiburg hat diesen Einspruch zurückgezogen und hat gesagt, es wäre ja sowieso sehr, sehr weit weg von Weil und sehr, sehr weit weg von Basel und juristisch würde das nichts bringen und man müsste das auf einer politischen Ebene klären.
Ja, erstmal der Einspruch gegen diese Giftmüllverbrennungsanlage war ja sehr sinnvoll. Dieses Zurückziehen relativ erstaunlich. Es bringt nichts, juristische Ebene, das hört sich alles nach ziemlich viel Geschwafel an. Was könnte denn deiner Meinung nach dahinter stecken?
Ja, es ist eine Schizophrenie. Also um das mal überspitzt zu sagen, eine Giftmüllkrähe hackt der anderen kein Auge aus. Oder man könnte auch sagen, dass ein Pyromane den anderen nicht anzeigt. Das heißt, es war eine absolut schizophrene Situation. Das heißt, das Regierungspräsidium Freiburg spricht sich offiziell gegen den Basler Giftmüllofen aus, plant und organisiert aber auf der anderen Seite gleichzeitig den Bau der Giftmüllverbrennungsanlage in Kehl. Es ist natürlich absolut schwierig für die Anwohnerinnen von Kehl und Straßburg, das zu verstehen, warum das Regierungspräsidium in Kehl seinem Ofen zustimmt, den plant und gleichzeitig aber Widerspruch gegen den Ofen in der Schweiz einlegt. Also das war eine Schizophrenie, da war es eigentlich von vornherein klar, dass das Regierungspräsidium diese Linie nicht durchhalten kann. Es war nichts anderes, als dass da gezeigt wurde wieder mal, dass das Regierungspräsidium einen Scheinwiderstand aufgebaut hat. Das war kein reeller Widerstand, da wurde ein Widerstand vorgetäuscht und jetzt ist das wie in sich zusammengebrochen, das Gebäude. Der Regierungspräsident hat wieder gezeigt, was er zum Thema Umweltschutz zu sagen hat. Er wird sich jetzt im Umweltschutzbereich wieder auf seine Hauptaufgabe zurückziehen. Das ist das Verscheuchen der Drachenfliege am Bällchen. Was Wichtigeres gibt es ja in unserer Region scheinbar nicht im Ökologiebereich zu tun. Und die Bürgerinnen und Bürger da oben am Hochrhein in Weil und Lörrach sehen, dass sie sich auf ihre eigenen Kräfte verlassen müssen. Das ist also nicht genügt, da zu glauben, das Regierungspräsidium wird ihre Interessen vertreten. Also wenn die sich nicht selber wehren, dann wird das Ding gebaut.
Haben die auch Angst vor Präzedenzfällen gehabt? Sprich, falls doch tatsächlich einige dieser juristischen Widerspruchsverfahren durchgekommen wären, dass solche Entscheidungen auch auf die Giftmüllverbrennungsanlage in Kehl anwendbar wären?
Also diese Angst bestand sicher. Es bestand Angst davor, dass im Prinzip die Franzosen gegen Kehl das Gleiche machen, was jetzt das Regierungspräsidium gegen Basel gemacht hat. Es ist der Versuch der Herren auf der oberen Ebene, die Menschen grenzüberschreitend gegeneinander auszuspielen. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass dieses Prinzip der Verbrennung, also nicht das Prinzip der Müllvermeidung, sondern das Prinzip der Verbrennung, immer noch gefördert wird von Regierungen in Frankreich, in Baden-Württemberg und der Bundesrepublik und in der Schweiz genauso. Und dass da auf der Ebene, also von Regierungsebenen, kein Widerstand zu erwarten ist, das müssen die Leute schon selber machen.
Hungerstreik der iranischen Flüchtlinge in Emdingen. Seit nunmehr 10 Tagen hungern 4 Iraner vor dem Rathaus in Emdingen um ein Bleiberecht in der BRD. Doch genau diese Forderung bereitet vielen Gruppen, Parteien und auch der Stadt Schwierigkeiten. Sie alle bringen es nicht übers Herz, die 4 Flüchtlinge zu unterstützen, weil den Hungerstreikenden ja noch juristische Mittel bleiben, um ihr Aufenthalt zu sichern. Denn bei 3 von ihnen läuft noch das Verfahren um ihre Anerkennung als Asylberechtigte, das heißt, eine Anerkennung ist noch möglich. Beim 4. Iraner ist dieses Verfahren schon abgeschlossen. Er wurde nicht anerkannt. Jedoch besteht für ihn die Duldung. Das heißt, er darf wegen der politischen Lage im Iran nicht abgeschoben werden. Dieser Status garantiert indessen kein unbefristetes Bleiberecht, sondern nur so lang, bis sich nach Meinung der Bundesregierung oder anderer Behörden die Lage im Iran geändert hat. Auch ein solch geduldeter Ausländer lebt also mit der Gefahr, dass er jederzeit abgeschoben werden darf. Das heißt, der Aufenthalt ist nur momentan und nicht auf Dauer gesichert. Genau an dieser momentanen Aufenthaltssicherung scheiden sich die Gemüter in Emdingen. Die Stadt sieht sich in der Rolle des unschuldigen Buhmanns gedrängt, da ja alles den geordneten Verwaltungs- und Gerichtsweg geht und sie keine Einflussmöglichkeiten hat. Warum sich um die Iraner bemühen, da sie doch hier bleiben dürfen? Ebensolche Probleme haben auch die politischen Gruppen. Für sie kommt ein Hungerstreik nur als letztes Mittel im politischen Kampf in Betracht. Dieser Zeitpunkt ist bei den Iranern eine Abschiebung nicht zu befürchten haben. Die einen, weil sie vor dem Verwaltungsgericht noch die Möglichkeit haben, als asylberechtigt anerkannt zu werden. Der 4. Iraner, weil er noch den Status davon, steht die persönliche Entscheidung der 4 iranischen Flüchtlinge. Für sie ist jetzt der Zeitpunkt gegeben, wo sie für sich handeln müssen. Sie sind nun zwischen 2 und 4 Jahre im Landkreis Emdingen und warten auf ihre Anerkennung als Asylberechtigte. Das heißt, sie leben in ständiger Angst der Abschiebung. Sie sind mit den Nerven am Ende. Dazu trägt auch die Beschränkung jeglicher freiheitlicher Betätigung bei. Sie dürfen nicht arbeiten, den Landkreis nicht verlassen, müssen von Sozialhilfe leben. Untergebracht in Sammeln sind für sich selbst am Ende. Sie halten dieses menschenwürdige Leben nicht länger aus. Was nutzt ein momentan sicherer Status, wenn dieser mit so viel Einschränkungen verbunden ist, dass die Menschen daran kaputt gehen? Für sie ist der Hungerstreik die letzte Möglichkeit um ihr Leben. Für sie gibt es kein Abwarten auf das letzte juristische Mittel. Wir waren heute Mittag auf Hausplatz in Emdingen und sprachen mit den Hungerstreikenden.
Jeder Tag Iran und Irak bewaffnet und nach ihr.
Und deshalb wohl ziemlich veraltet. Wie sieht die Situation jetzt aus und wie viele Leute sind eigentlich betroffen?
Insgesamt sind es ungefähr 250 Betroffene. Und die Tarifverträge teilen sich in Schreibkräfte und Verwaltungskräfte auf.
Wie sieht denn die Bezahlung der Schreibkräfte aus?
Also, die Kassette war auch diesmal an der falschen Stelle, aber es werden wir gleich behoben. Ich beschreibe mal kurz die Lage in Emdingen auf dem Platz vor dem Rathaus. Also heute Mittag saßen die 4 bei schweinischer Kälte vor dem Rathaus, hingen ein paar Transparente. Und es war ein Tisch aufgestellt, auf dem Informationsmaterial herumlag und Unterschriften gesammelt wurden für die Iraner. Bisher haben 230 Emdinger und Nicht-Emdinger diese Unterschriftenaktion unterstützt. Ansonsten war um die Mittagszeit nicht viel Betrieb. Die Menschen gingen vorbei, als hätten sie es nicht gesehen. Und wenn ich sie gefragt hatte, wenn mal jemand stehen blieb, sagte er, ja, ich habe mich noch nicht befasst, ich kann noch nichts zu sagen. Was machen denn die da? So, und das war die Situation und jetzt hoffentlich das Interview mit dem hungerstreikenden Iraner.
Wir machen Hungerstreik, weil unsere Verfahren vor Gericht über ab 3 Jahre gedauert hat. Unsere Zukunft ist hier noch sehr unsicher. Die Duldung kann jederzeit widerrufen werden. Wir können nicht in den Iran zurück, da wir mit dem Tod rechnen müssen. Während der ganzen Zeit dürfen wir nicht arbeiten und studieren und den Kreis Emmendingen verlassen. Einer von uns hat zuerst Asyl vom Bundesamt erhalten, aber der Bundesbeauftragte hat diese abgelehnt. Er ist inzwischen sehr krank. Einer von uns hat Familie mit zwei Kindern und er weiß noch nicht, was die unsichere Zukunft für ihn und seine Familie bringt. War es nicht genug, dass wir in Gefängnissen waren und gefoltert wurden? Aber weil wir keine schriftlichen Dokumente besaßen, wurde uns vom Gericht mitbringen. Dokumente im Iran bringen vor Verwaltungsgericht Karlsruhe. Jetzt sind wir der Meinung, dass der einzige Weg, der uns bleibt, ein Protest ist, bis wir unser Recht bekommen. Wir machen diese Hungerstreik besonders bis einer positive Bescheid. Blut von Magen bringen. Ich bringe Blut von Magen und mein Freund auch ist krank. Er hat eine Niere. Seine Niere funktioniert 50%. Auch er hat mit seiner Familie, er ist auch ein bisschen krank.
Wie ist die Situation im Iran?
Im Iran, Khomeini tut, aber seine Tod bringt kein Ergebnis. Muss das Regime weg. Wir wollen ein demokratisches System ohne Khomeini, ohne Diktatur. Wir können nicht das Risiko jetzt momentan nach Iran zurückgehen. Wir wollen, aber wir können nicht. Auch vielleicht in diesem Regime bleibt im Iran 20 Jahre. Und wir sind noch Asyl hier, aber nicht anerkannt. Zweimal in 3 Jahre abgelehnt. Wir dürfen nicht arbeiten, studieren, auch Kreis Emmendingen verlassen. Immer muss wir in Emmendingen bleiben. Nein, gar nichts.
Sind deine Angehörigen im Iran, werden die bedroht?
Im Iran, ja, meinen Sie, tut ich darauf?
Ja, vielleicht deine Eltern oder Geschwister, werden die bedroht?
Schon lange, ungefähr 6 Monate, ich habe keinen Brief von meiner Familie. Das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, meine Familie ist gesund oder nicht. Das ist passiert. Ja. Auf andere. Wenn wir bekommen Brief von Iran, ist auf, ja, manchmal und kontrollieren die Briefe in Iran.
Legt.
Kannst du vielleicht noch einmal kurz was zu der politischen Situation im Iran sagen?
In Iran täglich 200 oder mehr, das ist die letzte Meldung aus Iran, hingerichtet, nur wegen einer Flugblätte gegen Khomeini oder einige Systeme in Iran so läuft ist. Hingerichtet werden und erhängen. Das ist wirklich schlimm, wenn jemand kann etwas tun, freiwillig und Freiheit wollte, aber mit einige Flugblätter tot sein.
Und die Menschen im Iran, wie leben die dort?
Natürlich alle Angst und beruhigt bleiben. Das konnte nicht andere machen. Wir versuchen etwas machen, aber das ist nicht einfach. Eine Region bewaffnet, das ist natürlich schon Möglichkeit und erleichtert zu toten andere gegen.
Die vier Iraner fordern von der Stadt, dass sie ihnen ein Bleiberecht zusichert. Sie wissen, dass die Stadt ihnen kein Asyl geben kann. Sie möchten von der Stadt eine Erklärung, dass Emmendingen sich für die Iraner einsetzt. Dies bedeutet für sie nicht zuletzt die Anerkennung als Mensch, im Gegensatz zum Dasein als bloß Geduldete. Sie fordern, dass die Stadt sich für sie bei den Behörden und anderen Institutionen einsetzt. Doch die Stadt denkt nicht daran, sich für vier hungerstreikende Iraner einzusetzen. Da könnte ja jeder Flüchtling kommen, war heute Mittag zu hören. Sollen wir wirklich alle Ausländer unterstützen? Diese Frage muss Emmendingen sich selbst beantworten. Die jetzige Situation ist eine gute Gelegenheit. Doch bisher drückt sie sich darum. Sie fährt lieber die juristische Schiene. Und juristisch kann die Stadt nach ihrer Ansicht eh nichts tun. Also hoffentlich brechen die Iraner bald den Hungerstreik ab. Dann wäre die Stadt wieder um eine eindeutige Stellungnahme gekommen. Nach der juristischen Situation und den Möglichkeiten der Stadt befragte ich Rechtsanwalt Thun. Er vertritt einen der Iraner.
Also die iranischen Flüchtlinge, für die bestehen verschiedene rechtliche Situationen. Der eine Flüchtling, die drei Iraner sind noch im Verfahren um die Anerkennung als Asylberechtigte. Und der vierte Iraner, für den ist dieses Verfahren abgeschlossen, aber für ihn besteht noch die Duldung. Können Sie vielleicht zu sagen, wer in diesen Verfahren jeweils verfahrensrechtlich zuständig ist?
Ja, bezüglich der drei Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden, ist die Sache noch anhängig bei den Gerichten. Ich weiß zum Beispiel, dass einer der Flüchtlinge, der von mir als Anwalt im Verwaltungsgerichtsverfahren vertreten wird, vor der zweiten Instanz, also vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, eine Beschwerde anhängig hat, mit welcher wir versuchen, ein Berufungsverfahren durchzusetzen, da er in der ersten Instanz als Asylberechtigter vom Verwaltungsgericht Karlsruhe abgelehnt worden war. In diesen Fällen ist also die Zuständigkeit zurzeit bei den Gerichten. Und einer der Umstände, der auch zum Hungerstreik geführt hat, ist, dass auch diese Gerichtsverfahren sehr, sehr lange dauern und für die Betroffenen dieses eine besondere Härte darstellt, manchmal mehr als ein Jahr, gerade in diesen Fällen, wo jetzt eine zweite Instanz erforderlich wurde, auf sogar 2 bis 3 Jahre auf Gerichtstermine warten zu müssen. In dem vierten Fall war eine Duldung ausgesprochen worden. Diese Duldungen werden immer dann ausgesprochen, wenn das Asyl abgelehnt worden ist einem Flüchtling, er aber trotzdem nicht abgeschoben werden darf aus der Bundesrepublik Deutschland, weil zum Beispiel Bürgerkrieg eine Lebensbedrohung darstellen würde, aber als Grund für das Asyl nach unserer Rechtsprechung nicht ausreicht. Gerade die Betroffenen eben vom Bürgerkriegen oder auch von dem iranisch-irakischen Krieg jetzt in dem Beispiel haben bei uns immer nur eine Duldung von 6 Monaten erhalten. In den letzten Jahren hat dies dazu geführt, dass diese Flüchtlinge 2, 3, 4 und 5 Jahre alle 6 Monate erneut Angst haben müssen, ob diese Duldung wieder verlängert wird. Es ist also die rechtliche Situation der Geduldeten die schlechteste Situation überhaupt unter den ausländischen Flüchtlingen. Neben dieser Angst, alle 6 Monate von Abschiebung bedroht zu sein, denn Duldung bedeutet nur Aussetzung der Abschiebung, neben dieser Angst steht eine unmenschliche Behandlung der Betroffenen, dass sie die ganze Zeit nicht arbeiten dürfen, so wie auch die Asylbewerber nicht, nur dass diese Zeiträume bei den Geduldeten eben noch viel längere sind oft als die Zeit des Asylbewerbers, dass sie also ein Arbeitsverbot haben, dass sie sich nur beschränkt in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt bewegen dürfen, also nur beschränkt reisen dürfen, dass sie darauf angewiesen sind, von Sozialhilfe zu leben. Und hier komme ich auch zu den Forderungen, die zu erheben sind bezüglich einer Verbesserung.
Kann ich da mal kurz einhaken? Ich wollte noch fragen, wer entscheidet über die Abschiebung?
Richtig. Das ist eine wichtige Frage. Bislang, bis zum Juli vergangenen Jahres, haben das nämlich die Ausländerbehörden der bzw. Landkreise. Das hat dazu geführt, dass oftmals im Fall von Abschiebungen Kampagnen von Solidaritätsgruppen, von Kirchen oder Wohlfahrtsverbänden oder Asylgruppen stattfinden, überzeugt werden konnten von diesen Protestgruppen, dass eine Abschiebung unmenschlich ist und deshalb die Abschiebung dann nicht vollzogen wurde. Beispiel Libanon im Januar 1989. Da konnte man in Freiburg und Nese abgeschoben worden ist, weil ein starker Druck aus der Bevölkerung heraus organisiert worden war. Das hat dazu geführt, dass seit Juli 89 die Zuständigkeit für Abschiebungen übertragen worden auf die Landesebene, und zwar die Landesregierung in Baden-Württemberg, in Stuttgart beim Bundespräsidium eine Abschiebestelle, wie es schrecklicherweise heißt, auch die Wortwahl ist hier besonders zu würdigen, eine Abschiebestelle geschaffen, von welcher aus zentriert. Die Ausländerbehörden der Kommunen sind hierfür also nicht mehr zuständig. Es soll auf einer anonymen, weiter entfernten Stelle jetzt hier zu entschieden werden. Wichtig ist aber, die Ausländerbehörden der Kommunen weiterhin Empfehlungen für jeden einzelnen Fall an diese Abschiebestelle in Karlsruhe geben müssen. Und da ist praktisch die erste Aufgabe auch heute noch unserer Kommunen, nicht nur intern sich für eine Verlängerung der Duldung dann gegenüber dieser Stelle auszusprechen, sondern auch den politischen Druck zu organisieren, öffentlich zu erklären, dass die Kommune aus menschlichen Gründen es für unvertretbar hält, Menschen, die hier bei uns Zuflucht vor Krieg zum Beispiel gefunden zu haben oder vor innerer Repression, dass die in ihr Heimatland abgeschoben werden sollen.
Das wäre schon die zweite Frage gleich mitbeantwortet, welche Möglichkeiten die Stadt hat bei der Duldung, ne?
Ja, ja.
Und hat die Stadt auch Möglichkeiten, in diesem Verfahren auf Asylanerkennung Einfluss zu nehmen?
Nein, auf das überhaupt nicht. Das ist, wie in den Verfahren, um die es jetzt geht, liegt das bei den Gerichten. Ansonsten ist dafür zuständig das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg. Das ist eine Bundesbehörde, die entscheidet zentral über alle Asylanträge. Da haben also die Städte überhaupt keinen Einfluss auf solche Entscheidungen. Wohl haben sie immer noch Einfluss, wie ich eben schon erläuterte, eben auf die Frage, wann ein Mensch abgeschoben wird. Ich habe aufgezeigt, dass die Städte dieser neu geschaffenen anonymen Abschiebestelle in Karlsruhe Empfehlungen in jedem Einzelfall zu geben haben. Die Städte haben außerdem natürlich auch die Möglichkeit zu helfen, Räten zum Zeit abgeschoben werden, bei den menschenrechtswidrigen Bedingungen, die aus dem Iran weiterhin gegen einen solchen erklärten Willen der Städte trotzdem dann Abschiebungen durchzusetzen. Sodass hier also die erste zentrale Forderung an die Städte, an die Oberbürgermeister zu richten ist, dass sie sich öffentlich erklären sollen, ob sie es für vertretbar halten, dass Menschen in diese Länder abgeschoben werden.
Das ist ja auch die Forderung der vier Iraner in Emmendingen.
Richtig, die endlich eine Sicherheit haben wollen, dass sie auch im Falle möglicherweise eines negativen Ausgangs ihrer Asylverfahren, bei den dreien und bei dem vierten ist die Situation schon so weit, dass er eine Sicherheit haben will, dass er bei der gegenwärtigen Situation im Iran dorthin nicht abgeschoben wird. Diese Sicherheit wird von der Landesregierung im Augenblick nicht gegeben, obwohl in den letzten Jahren nach Iran Abschiebungen tatsächlich nicht stattgefunden haben. Wegen der Situation dort, aber die Landesregierung weigert sich, den Menschen wenigstens ein Minimum an Sicherheit zu geben, damit sie endlich nicht mehr die Angst haben müssen vor Abschiebung. Eine zweite Möglichkeit, was die Kommunen, die Städte und Gemeinden und Landkreise tun können, ist dann natürlich die schwierige menschliche Situation in diesen langen Jahren des Wartens mit einer Duldung zu verbessern, da vom Land solche Hilfen leider nicht gegeben werden, könnten zum Beispiel im städtischen Bereich, und teilweise geschieht das in Freiburg, zum Beispiel die Volkshochschule, könnten Sprachkurse mitfinanziert werden, auch für geduldete Flüchtlinge, denn Sprachkurs ist das erste Wichtige, damit die Menschen hier besser zurechtkommen, wenn sie bei uns leben, dass also von den Kommunen her zum Beispiel Sprachkurse angeboten werden, dass die Kommunen, ein weiterer Punkt, sich dafür einsetzen, dass die Geduldeten auch arbeiten dürfen, denn das Arbeitsverbot des Asylverfahrensgesetzes, das gilt nur für die Asylbewerber. Die Geduldeten könnten nach Gesetzeslage durchaus eine Arbeitserlaubnis bekommen. Sie bekommen sie nur aufgrund eines Erlasses der Landesregierung Stuttgart nicht. Die Gemeinden könnten sich dafür stark machen, dass solch ein Erlass eben geändert wird, dass eine Rechtsverordnung, mit der dieses zu verändern wäre, das völlig unproblematisch und schnell gehen könnte, dass also die Geduldeten arbeiten dürfen, was im Übrigen auch ja bei der deutschen Bevölkerung sicherlich sehr viel Zustimmung finden würde. Erstens mal, weil es zu einer menschlicheren Behandlung dieser ausländischen Mitbürger führen würde, wenn sie arbeiten dürfen und nicht den ganzen Tag zum Herumsitzen verurteilt sind. Und bei der deutschen Bevölkerung deshalb die Politiker sicherlich auch Unterstützung für diese
Die Stadt steht doch nicht ganz so hilflos da, wie sie es gerne hätte. Die Stadt hat die Möglichkeit, auf die Abschiebebehörde Einfluss nehmen, wie gerade gehört. Sie muss politischen Druck ausüben, Stellung zur Ausländerpolitik beziehen. Das Argument juristischer Ohnmacht zieht nicht. Genau diese Stellungnahme wollen die Iraner mit dem Hungerstreik von der Stadt erreichen. Also die Garantie, dass die Stadt Emding alles ihr Mögliche tut, um die Abschiebung der Iraner und anderer Flüchtlinge zu verhindern. Der Glaube an ein ausländerfreundliches Verhalten und an eine Unterstützung durch die Stadt wurde heute schwer erschüttert. Denn, wie bekannt wurde, zog die Stadt die Einweisung der Iraner in das berüchtigte psychiatrische Landeskrankenhaus in Erwägung. Das heißt, die Iraner sollten wegen Selbstverstümmelung in psychiatrische Behandlung gebracht werden. Dazu eine Stellungnahme.
Erzähl doch mal über das Ergebnis dieses Ausschusses oder wer sich da getroffen hat.
Also es wurde gestern auf Anfrage von der SPD-Stadträtin Frau von Droschke, die einen Bericht haben wollte von der Stadt, was sie sich denken, wie das weitergeht hier mit den hungerstreikenden Iranern, hat der Bürgermeister Gaugenreder in der öffentlichen Sozialausschusssitzung unter anderem erklärt, dass sie sich zusammengesetzt hätten, Gesundheitsamt, Polizei, Ausländerbehörde und Stadt, um zu beraten, wie dieser Sache Herr zu werden ist. Und sie haben sich dann als Maßnahme überlegt, und zwar gibt es da, haben wir uns auch bei den Ärzten erkundet, die Möglichkeit, wenn festgestellt wird, dass, weil sie wild entschlossen sind, den Hungerstreik auch bis zum Tod zu führen, dass das Gefahr von ihrem Selbstvernichtung abzuwenden, dass ein Arzt feststellen können muss, feststellen, ob das so ist. Und wenn der Arzt zum Ergebnis kommt, dass sie sich selber vernichten wollen, dann können sie die einweisen ins psychiatrische Landeskrankenhaus. Und das wird offensichtlich vorbereitet.
Das heißt nicht ein normales Krankenhaus, sondern eine psychiatrische Behandlung, weil es ja absurd ist, wenn man sich grundlos so nach Ihrer Ansicht selbst verstümmelt.
Aber bis jetzt hat das nicht gegeben. Wenn man sich in Hungerstreik befindet, hat bis jetzt nicht gegeben, dass die Stadt, die als diejenige sich umbringen wolle, das ist keine Selbstmord, das ist eine politische Aktion und sie wollen mit ihrem Hungerstreik irgendwelche Punkte erreichen, die gesellschaftliche Punkte sind. Ihre Problem es ist keine einzelne Problem, sondern die sind nur diejenigen, die wollen die Öffentlichkeit so zeigen, dass was passiert mit der Asylanten, was weiter durchführen sollen bei ihren Aktionen. Das ist keine Selbstmord, dass der Staat solche Punkte getroffen hat. Das ist unverschämt von dem Stadtrat, das ist unverschämt von allenjenigen darüber, die sich beschäftigt machen und diskutieren.
Ich denke, dahinter steckt doch auch, um zu sagen, wer so eine Aktion macht, der ist ja schon psychisch krank. Über den Hebel versuchen, diese politische Aktion auch auszuschalten.
Und sie haben Angst vor weiteren Aktionen, also Hungerstreik. Deshalb vielleicht wollen sie dieses Ultimatum geben gegenüber anderen Leuten, die sich nicht einschließen mit diesem Hungerstreik.
Heute Mittag tagte nochmal die städtische Verwaltung. Das Ergebnis, eine Einweisung der Hungerstreikenden war nie geplant. Ist juristisch nach dem Unterbringungsgesetz ja auch gar nicht möglich. Die geplante Einweisung sei alles nur ein Gerücht gewesen. Dass dem nicht so war, haben wir gerade gehört. Die Einweisung sollte still und heimlich erfolgen. Nur dem Druck der Öffentlichkeit war es zu verdanken, dass diese Einweisung verhindert wurde. Die Stadt wird sich neue Wege ausdenken, um den Hungerstreik zu beenden und die Hungerstreiken vor dem Rathaus entfernen zu können. Daher ist es erforderlich, dass weiterhin viele Gruppen, noch mehr wie heute, den Hungerstreik der Iraner unterstützen. Denn es wird ganz deutlich, dass die Stadt Ausländer lieber ins PLK schickt, als dass sie diese politisch unterstützt. Das heißt, ihnen Rückendeckung gibt in juristischen Verfahren und im Hinblick auf eine drohende Abschiebung.
Nächsten Dienstag stimmt der Gemeinderat in Freiburg über den Bau der Kultur- und Tagesstätte ab. Was schon längst gekippt sein sollte, der Mensch an den Bürgerentscheid im Sommer des letzten Jahres, wird immer mehr grausame Wirklichkeit. Doch angesichts der Bedeutung dieser Entscheidung am Dienstag scheint sich nicht allzu viel zu tun. Keine Demonstrationsaufrufe, keine öffentlichen Aktionen, Irritation bei den linken Gruppen. SBI zeigen anscheinend Ermüdungserscheinungen. Überarbeitung ist die Antwort auf die Frage nach ausbleibenden Flugblättern und Aufrufen. Lediglich zur Gemeinderatssitzung wird gebeten. Die ist öffentlich und somit zugänglich für diskussionswillige Freiburg und Freiburger. Auch Radio Dreieckland wird da sein. Denn am Dienstag werden die Grünen ihre Drohung wahrmachen und aus dickköpfigem Trotz gegen die Republikaner ihre eigenen Reihen ausdünnen oder bei der Abstimmung gar geschlossen den Raum verlassen? Werden die Verhältnisse im Gemeinderat noch irgendwas an den autokratischen Vorabentscheidungen für KTS ändern? Wenn ihr das erfahren wollt, wenn ihr euch einbringen wollt, so versucht es. Am Dienstag um 16 Uhr im Gemeinderatssaal. Jetzt möchte ich nochmal auf dieses Informationsbüro
im Greta-Gelände hinweisen. Das Greta-Gelände und auch das anliegende Grün ist schwer bleiverseucht. Die Stadt hält bisher mit Informationen zurück. Deswegen haben sich einige Leute entschlossen, auf dem Greta-Gelände ein Informationsbüro einzurichten. Dort kann man bei Kaffee und anderen Speisen Informationen über die Verseuchung und Gegenmaßnahmen etc. erlangen. Das Informationsbüro hat geöffnet von Montag bis Freitag von 10 bis um 18 Uhr und samstags von 11 bis um 17 Uhr. Also kommt vorbei, informiert euch. Zusätzlich möchte ich noch sagen, dass betroffene Eltern im Greta-Gelände sich dort im Informationsbüro auf eine Liste eintragen können, mit der sie dann, diese Liste kommt zur Stadt und den Eingetragenen hat die Stadt die Messung ihrer Bodenstäube auf Blei zugesichert. Also interessierte Väter und Mütter können sich dort eintragen.
Tja, und wenn wir schon im Grün sind, dann kann ich ja noch eine kurze, sehr uninteressante Mitteilung hier durchgeben. Das Grün, die Straße im Grün, wird teilweise zur Greta-Straße. Ein Teil der Straße eben im Grün, nämlich von den Hausnummern 7 bis 13, heißt künftig Greta-Straße. Die Namensänderung beschloss der Gemeinderat der Stadt Freiburg am 2. Januar. Tja, so uninteressant war nur diese Nachricht. Ich hoffe, die anderen waren ein bisschen informativer, ein bisschen besser. Wir hatten heute ein bisschen Chaotik hier. Der Ralf ist halt eben nach Emding gefahren. Das hat viel Zeit gekostet und so weiter. Ich hoffe doch, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Morgen in der Wiederholung werdet ihr noch eine Panne gleich, um gleich bekannt zu geben, auch nicht das ganze Info mitkriegen, weil die Kassette wir vergessen haben, am Anfang einzulegen. Nun gut, verantwortlich zeichnen muss ich mich auch noch. Ich bin der Christoph und neben mir da lachte eben ganz schallend der Ralf. Tja, das waren sie wieder, die
Nachrichten von Radio Dreieckland.